Wir würden eigentlich heute eher nur ein bisschen irgendwie zur Einleitung erzählen und würden gerne den Diskussionspart oder irgendwie so eine lockere Talkrunde irgendwie eher ein bisschen ausdehnen. Ich weiß, es wird ein bisschen lahm, ein bisschen zäh am frühen Morgen und wir sind auch gerade erst aufgestanden. Aber daher auch nochmal meine Aufforderung, wenn ihr irgendwie was sagen möchtet, meldet euch, ihr bekommt dann auch ein Funkmikro, dass wir das dann hier vorne oder die anderen alle auch hören können. Andreas Bog und ich, wir wollen ein bisschen was erzählen zur aktuellen Situation der Kabelnetze und des digitalen Rundfunks hier in Deutschland. Ihr werdet wahrscheinlich alle mitbekommen haben, dass sich da kräftig was am Drehen ist im Moment. Und da das ganze Netz von Beteiligungen und politischen oder wirtschaftlichen Zusammenhängen nur sehr schwer überschaubar ist, tun sich da auch Kartellamt und andere im Moment ein bisschen schwer, irgendwie von heute auf morgen eine Entscheidung zu treffen. Und wir wollen einfach mal so einen aktuellen Überblick geben, was so die Rahmenbedingungen eigentlich sind für diese Kabelnetze, wie so eine Konflikte entstehen, wie sie im Moment da sind, oder was heißt Konflikte, so eine Fragestellungen entstehen und wie möglicherweise ein alternativer Wettbewerb, mal vorsichtig formuliert, zum Zuge kommen könnte. In Deutschland sind die, oder ist das Fernsehkabelnetz oder die Kabelnetze, wie man auch immer das betrachten möchte, im Wesentlichen in vier Ebenen. Das sind logische Ebenen, die der Verteilung, dem Verteilungsgrad hier im Lande entsprechen. Da sage ich später noch ein bisschen was zu. Die Kabelnetze oder das Fernsehkabelnetz gehörte bisher der Deutschen Bundespost, also dann der Telekom, das heißt die Deutsche Bundespost damals hat es aufgebaut. Und die Telekom wurde aber kürzlich oder wurde vor einer Weile aufgefordert, die Netze abzustoßen. So, um da einfach auch eine Entbündelung herzustellen, die auch den Wettbewerb wirklich öffnet. Da die Kapazität in den Kabelnetzen ziemlich begrenzt ist, gibt es eine Einrichtung wie die Medienanstalten, das sind die Landesmedienanstalten, die dann entsprechend festlegen, wer in diesem Kabel senden darf, weil die weil die Nachfrage einfach die Kapazität übersteigt. So, das heißt, es muss also eine Instanz geben, die das festlegt. Die sind also nach § 35 des Rundfunkdienstestaatsvertrages haben die Landesmedienanstalten den Auftrag, die Meinungsvielfalt zu sichern. So. Und damit ist gemeint, dass nicht derjenige ins Kabel kommt, wo nach kommerziellen Gesichtspunkten, also sprich wer also das dickste Portemonnaie hat, ins Kabelnetz kommt, sondern dass vor allem kleine und regionale Sender auch da bevorzugt werden, weil die können nämlich eben nicht einen Satellitenkanal nehmen, sondern sind dann bei der Verbreitung auf die terrestrische Verbreitung, die aber auch sehr begrenzt ist, und auf die Kabelnetze angewiesen. Es hat also den Vorteil, dass auch offene Kanäle zum Beispiel, die also kein Geld oder wenig Geld haben, weil sie natürlich auch keine Einnahmen haben, damit dann auch zum Zuge kommen. Bei Satelliten, die eine Alternative sind, wenn ich Fernsehprogramme empfangen möchte und nicht auf die 3-4 terrestrischen Programme angewiesen sein möchte, aber auch gerade keinen Kabelanschluss parat habe. Satelliten werden also von privaten Firmen gestartet. Das sind also rein kommerzielle Interessen, die dahinter stehen. Und als Firma oder als Fernsehsender kann ich mir einfach einen Transponder mieten, also einen Kanal, einen Anteil am Transponder und kann da 365 Tage im Jahr Programm machen. Ich weiß nicht, gibt es jemand, der irgendwie einen Überblick hat, wie die Durchleitungsgebühren, also sprich die Mieten sind bei Satelliten? Das ist natürlich auch schwierig, was irgendwie Informationen von denen zu kriegen. Und wie die Durchleitungsgebühren pro Reichweite, das heißt also gemessen an der Anzahl Personen, die damit erreicht werden können, höher oder niedriger sind als im Kabel. Das wäre also mal auch für eine spätere Diskussion noch interessant, wie notwendig denn Kabelnetze sind zum Beispiel. Weil es private Firmen sind, gibt es natürlich auch sehr begrenzte staatliche Eingriffsmöglichkeiten. Das heißt also, ein Satellit ist oben. Und der strahlt dann eben auch über Ländergrenzen hinweg. Das lässt sich zwar technisch ein bisschen eingrenzen, aber auch nur so ungefähr. Und es gibt nur einen informellen Zusammenschluss der Staaten oder nur informelle Übereinkunft in der ITU. Ist das, ne? Mhm. Und da sind die Länder jeweils vertreten und das ist ein Gremium, was dann über die Bestrahlung durch Satelliten und Frequenzvergabe und sowas dann, was da behandelt wird. So, und das ist so der einzige oder der wesentliche Einfluss, die Einflussmöglichkeit von nationalen Organen auf Satellitenausstrahlung einzuwirken. Von diesen vier Netzebenen sind die Netzebenen 1 und 2 die größte regionale Ausdehnung oder die längsten, größten Kabellängen haben, wie auch immer. Die gehörten bisher der Telekom und bezeichnen also das Backbone im Prinzip des Kabelfernsehens. Das heißt also, das sind die Satellitenempfangsstationen betreiben, zusammenbündeln und direkt auch Leitung zu den Rundfunkanbietern hier in Deutschland haben, um von denen die Programme zu übernehmen und dann zentral im Kabelnetz ins Backbone sozusagen einzuspeisen. Und diese Netzebenen 1 und 2 sind die spannenden, die jetzt eben auch zum Verkauf stehen. Netzebene 3 und 4, das ist die, wie beim Telefon, etwa die letzte Meile vergleichbar. Und die gehören kleinen Anbietern in der Region. Das sind teilweise Hausmeisterbüro Franz Mayer GbR oder sowas oder Wohnungsgesellschaft Mitte oder das sind die also Viertel versorgen, beziehungsweise Häuserblocks sogar nur. Und die Netzebene 3 geht in etwa von diesem Bereich von dieser Größenordnung Häuserblock oder Wohnviertel vielleicht auch bis in das Haus rein. Und dann gibt es dann vom Hausverteiler zum Wohnzimmer, das ist dann die Netzebene 4. Und dann gibt es auch noch irgendwie so ein Sinnbild, das ist also das Antennenkabel, was ich von meiner Dose in den Fernseher stecke, das wäre dann die Netzebene 5 entsprechend. Da gibt es jetzt irgendwie die Ansicht, dass diese Netzebene 3 und 4 nämlich die eigentliche wahre Goldgrube sind, weil ich einen direkten Kundenkontakt habe. Das ist also eine ganz spannende Ansicht. Das weiß ich auch nicht, ob sich das bei der Politik schon so durchgesetzt hat. Diese Netzebene 1 und 2 haben natürlich auch eine gewisse Bedeutung, aber eigentlich sind die Netzebene 3 und 4 viel spannender, weil ich damit direkt zu den Leuten ins Wohnzimmer komme und auch vor allem direkte Kundenbeziehung habe. Also jetzt die Netzbetreiber oder der große Netzbetreiber Telekom hat ja eigentlich mit dem Kunden erstmal nichts zu tun. Dadurch, dass er nur das Backbone bereitstellt, sind die Kunden ja nicht direkt bei ihm Kunde. Das heißt, sondern ich bin, weiß nicht, uns in Friedrichshain zum Beispiel Urbana, das ist halt ein kleinerer Anbieter, oder gut, Urbana ist jetzt nicht so klein, weil es eine Tochter von einem sehr großen ist, ist aber an sich erstmal relativ klein. Und obwohl mein Fernsehprogramm, mein Backbone kommt nach wie vor von der Telekom, das wird von der Telekom gestellt, nur habe ich mit denen eben nichts weiter zu tun, weil es ist dann eben derjenige direkt, der mir das Kabel dann ins Wohnzimmer legt, mit dem ist es mein Vertragspartner. Und der hat auch meine Kundendaten im Prinzip, die in der heutigen Zeit irgendwie mindestens genauso wichtig sind auch. Gibt es zu diesen Netzebenen jetzt schon mal irgendwie Fragen oder so?
Ja. Ich dachte, die wären schon verkauft, Netzebene 1 und 2. Also das ist irgend so ein Paket von 51% schon verkauft worden ist an so ein US-Unternehmen.
Das sind die Netzebenen 1 und 2. Jetzt. Das ist also das Backbone, das ist richtig. Die Telekom sollte ja auch verkaufen. Und was natürlich auch ist, dass die kleinen regionalen Anbieter, die für Netzebene 3 und 4 natürlich auch teilweise großen Firmen gehören, wie zum Beispiel Telekom oder Primacom. Und da stehen natürlich auch wieder große Firmen hinter entsprechend.
Also vielleicht kann man zu den Netzebenen auch nochmal technisch erklären, wie das funktioniert, auf welchen Ebenen sich das abspielt. Netzebene 1 ist im Wesentlichen die Studiotechnik, also wird im Prinzip schon ab der Kamera gezählt bis hin zum Abmischen, dann über die verschiedenen Strecken zwischen den Studios eines Senders bis hin zu dem zentralen Übergabepunkt an die Telekom. Ab da ist es Netzebene 2, das sind im Wesentlichen ATM-Strecken, die dann zu meinetwegen Satellitenablinks gehen oder direkt zu Einspeisepunkten der Netzebene 3. Das ist da, wo dann das eigentliche Programm zusammengestellt wird, wo also aus verschiedensten Signalquellen, sei es über Satellit oder über ATM das Fernsehprogramm aufgeteilt wird auf die 0 bis 862 MHz, die man heutzutage auf dem Kabel hat, die von da verteilt werden. Und die Netzebene 4 ist sozusagen eine Collision Domain. Das heißt, da hängen alle an demselben Kabel dran, das dann von der Netzebene 3 gespeist wird. Und also sozusagen Netzebene 4 ist nur noch der Hub ganz am Ende, der ist dann verteilt. Deswegen man dann in der Netzebene 4 auch so Sachen machen kann wie Rückkanal. Das funktioniert quasi wie Ethernet. Wenn man da reinschreit, dann hört das der Übergabepunkt zwischen Netzebene 3 und Netzebene 4, wo dann halt ein Modem stehen kann für die Rückrichtung. Ja, und also vielen Käufern des Kabelnetzes in Deutschland, vielen initialen Interessierten war am Anfang halt nicht klar, dass sie halt nur die Netzebene 2 beziehungsweise auch Teile der Netzebene 3 kaufen können. Und Netzebene 4, so das wirklich Interessante, nämlich das Kabel, was in den Haushalt geht, wo man den Rückkanal drauf tun kann, dass das gar nicht dabei ist, sondern dass das in Deutschland vielfach regionalen Kleinbetreibern gehört. Im Osten traditionell aus Antennen verbunden, die noch aus der Zeit stammten, als die Westfernsehsender also so verdammt weit weg war, dass man halt sich zusammentun musste und einen 15 Meter hohen Antennenmast bauen musste mit 4 Antennen dran. Eine kleine Verteilung, das ist im Prinzip auch schon ein kleines Kabelnetz, einmal ein Einspeisepunkt, einmal die Netzebene 4. Die gibt es heutzutage halt immer noch. Und das ist halt das eigentlich Interessante, weil wenn man das Kabel einmal hat, so ein Koaxkabel, da kann man halt beliebige Sachen drüber machen. Und das genau kriegen halt die Leute, die das Kabelnetz jetzt kaufen wollen, nicht. Sondern was die kriegen, sind Netzebene 2, Netzebene 3, womit sie über die Programminhalte aber schon mal bestimmen, das, was da eingespeist wird.
Jemand hat noch?
Ja. Nochmal bitte.
Also ich?
Ja.
Ich darf jetzt?
Ja.
Okay. Ich habe noch nicht verstanden, warum ist die Ebene 4 eine Goldgrube? Weil da hat man doch nur Ärger mit irgendwelchen Kunden, die, wenn was nicht funktioniert. Also das ist mir noch nicht klar.
Naja, das sind die, die einem die 24,80 Mark im Monat überweisen. Und das ist, in dem Moment hast du ja ein Monopol. Wenn du ein Kabel in den Haushalt hast, hat ein anderer es schwer mit dir zu konkurrieren, weil der müsste erstmal ein Kabel in jedes Haushalt legen, zu Millionen von Leuten.
Das ist ja auch der Telekom-Bonus bei der letzten Meile jetzt, warum sie die auch nicht hergeben wollen.
Ja, ja, Bingo, natürlich. Monopol, das war das Wort hier.
Hallo? Ich bin jetzt etwas erstaunt zu hören, dass die Netzebene 4 vielfach im Besitz von kleinen Anbietern sein soll, weil mein Kenntnisstand ist eigentlich der, dass die Netzebene 4 eigentlich überwiegend auch direkt von der Telekom gehandhabt wurde. Zumindest gilt das in den alten Bundesländern.
Die Netzebene 4 gehört, also ein großer Prozentsatz, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind schon sowas wie mindestens 30%, vielleicht sogar schon die Hälfte, gehören auch der Telekom. Aber das ist halt nur die Hälfte des Marktes und die andere Hälfte existiert auch. Also in Berlin gibt es wohl allein 600.000 Haushalte, die nicht der Telekom gehören.
Also ich habe hier mal von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine kleine Liste, die ich hier gleich mal habe. Und da wird deutlich, welchen Spaß in Anführungszeichen im Moment die Leute haben bei Liberty. Die versuchen, diese Leute gerade ins Boot zu ziehen, weil das ist ja sozusagen deren Rückweg. So, das fängt hier, also das ist jetzt nur allein Berlin-Brandenburg. Das fängt hier oben mit A an. Und da sind dann halt so Highlights wie hier Antennengemeinschaft Arnsdorf oder gar wen, Grundstücksverwaltung, wie auch immer. So, das ist allein jetzt die Liste. Und hier sind aber auch so ein paar große bei. Urbana zum Beispiel ist eine Tochter von Telekolumbus, die der Deutschen Bankgruppe, soweit ich weiß, im Moment aktuell gerade gehören. Das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die können jetzt im Hintergrund schon wieder gerade irgendwie gewechselt haben. Hier oben haben wir auch Primacom zum Beispiel, die ein großer Anbieter in Leipzig, ich glaube Nordrhein-Westfalen noch sind die, sind. Und also da ist irgendwie, es sind richtig viele, also das ist nicht...
Und wovor die Käufer der großen Kabelnetze jetzt natürlich Angst haben, ist, dass die kleinen Ebene 4 Betreiber plötzlich merken, dass sie die Ebene 3 ja gar nicht brauchen, weil sie prima selber einspeisen können, indem sie sich einfach eine große Satellitenschüssel hinstellen, sich da ein paar Kanäle raussuchen, noch ein bisschen Internet dazu tun, auch ISP spielen, prompt haben sie viele Kunden. Und die Milliarden, die Malone da für das Kabelnetz ausgegeben hat, die helfen ihm dann trotzdem nicht, seine Programme da reinzudrücken, die er da drin haben möchte. Und Insofern, deswegen haben sich auch die Verhandlungen in Deutschland so lange hingezogen, wer jetzt das Kabelnetz kaufen wird und wer nicht. Aber da sehe ich auch gleichzeitig die Chance dafür, dass wir zumindest teilweise von den negativen Effekten der Monopolisierung verschont bleiben werden. Oder das vielleicht nochmal später.
Wobei die Kabelnetzbetreiber... Achso.
Was ich bis jetzt nicht begriffen habe, an welcher Stelle sitzen denn die Landesmedienanstalten, die dann die Sender bestimmen, die ins Kabel eingespeist werden? In welcher Stelle dieser Ebene?
2 und 3, so müssten die halt von der Logik her, weil die bestimmen ja tatsächlich, wer die Kanäle kriegt im Kabel. Das heißt also, die sitzen nicht, bestimmen nicht, wo es eine Rundfunkanstalt gibt oder wer jetzt irgendwie wo Programm macht, sondern es geht darum tatsächlich, wo es ins Kabel reingeht und wie die dann zugewiesen werden.
So. Also ich denke, letzten Endes hat die Landesmedienanstalt den Hebel auf Netzebene 4. Aber wenn auf Netzebene 3 kein Programm angeboten wird, was auf Netzebene 4 verkauft werden kann, dann hilft Netzebene 3 nichts. Also werden auch die sich danach richten.
Das Kabel in meinem Haus gehört doch aber letztendlich mir, oder? Also wenn es eigenes Haus ist, dann die Netzebene 4 gehört auch dann mir selber?
Wenn du das Kabel selber bezahlt hast, dann ja.
Dann kannst du auch niemanden kaufen, oder?
Na, du kannst es im Prinzip auch kaufen. Du kannst selbstverständlich hingehen und dir für, ich glaube, 15.000 Mark den Meter kostet das in Berlin, wenn man den Boden aufreißt mit Straße absperren, Platten rausnehmen, Kabel reinwerfen, Straße wieder zuschütten und kannst den Kabel legen lassen. Aber das ist natürlich wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Okay.
Letzte 4. Hallo? Ebene 5 gehört ihr garantiert, ja.
Ich wollte kurz darauf eingehen, es ist gefragt worden, warum Netzebene 4 so eine Goldgrube ist. Es ist eine Berliner Firma schon genannt worden und die wollte mir in meine Wohnung Kabel legen. Ich habe keinen Fernseher. Und war dann zu diesem Termin nicht da und war zu dem Folgetermin auch nicht da und habe dann von denen einen Brief bekommen, in dem ganz dick drin stand, wenn sie beim nächsten Termin wieder nicht da sind, wird das sehr, sehr teuer für sie. Und ganz klein drunter stand, wenn sie das Kabel dann in Zukunft überhaupt nochmal wollen.
Die Kabelnetzbetreiber haben eigentlich eine ganz gute Position und das zeigt auch die große Verbreitung in Deutschland. Also ich habe Zahlen gefunden von der Landesmedienanstalt, ich weiß nicht wie aktuell die sind, da stand was von 10% benutzen nur Satellitenempfang. Ich habe das jetzt mal, 9% waren es, ich habe es mal irgendwie nach 10 einfach mal, weil das ist glaube ich eher die Tendenz im Moment. Es benutzen auch noch viele terrestrischen Rundfunk, klar, aber eher weniger. So, und daraus ergibt sich eine relativ hohe Zahl. Ich habe sie jetzt nicht parat, aber also es ist einfach, die Kabelnetzbetreiber sind gerade natürlich in den Ballungsgebieten die Kings, was es irgendwie angeht. Und deren quasi Monopolfunktion wird im Prinzip interessanterweise durch das Mietrecht gedeckt, wo nämlich drin steht, dass wenn im Haus ein Breitbandkabelanschluss vorhanden ist, wie auch immer, dann hat der Mieter kein Recht von seinem Vermieter, die Erlaubnis einzufordern, eine Satellitenschüssel anzubringen. Da gibt es ja noch ein paar Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel Leute, die sagen, sie müssen unbedingt das Fernsehprogramm aus der Heimat empfangen, weil sie nicht kein Deutsch können oder irgendwie halt einen wirklich legitimen Informationsbedarf auch haben zu dem, was in der Heimat passiert. Und die können da Ausnahmen geltend machen. Aber generell gilt erstmal, dass wenn ein Kabelanschluss im Haus ist, der Mieter den dann auch nutzen muss und irgendwie nicht von seinem Vermieter fordern kann, dass er ihm jetzt die Satellitenschlüssel genehmigen muss. Es ist also interessant, dass es aus dem Mietrecht kommt, hat also keine medienrechtliche Sache, sondern ist da verankert. Die Kabelnetzbetreiber haben natürlich auch die Hand auf der Leitung, das heißt also letztendlich rein technisch gesehen zumindest sitzen sie am längeren Hebel, also da kann die Landesmedienanstalt irgendwie dreimal was sagen, wenn die sagen, wir speisen jetzt aber noch 3 Pornokanäle ein und schmeißen dafür ARD und ZDF raus, weil die zahlen eh wenig. Also dann können die das zwar technisch gesehen erstmal machen, kriegen dann natürlich von der Landesmedienanstalt eins auf Sach. Aber da gab es ein gutes Beispiel aus, ich glaube Leipzig war das. Da hat die Firma Primacom als jetzt eben eine 3-4 Anbieter mal versucht, die Programme der ProSieben-Gruppe in ein digitales Zusatzabo, also so ein Premium-Abo praktisch reinzupacken. Das heißt also, mit meinem normalen Anschluss konnte ich ProSieben, Sat1 und noch ein paar andere Programme dann nicht mehr empfangen. Ich musste also ein extra Abo bezahlen. So, das fand die ProSieben-Gruppe natürlich irgendwie minder witzig und hat dann dagegen geklagt und hat, soweit ich weiß, auch erstmal recht bekommen. Da taucht dann nachher noch der interessante Begriff Grundverschlüsselung auf. So, und wir hatten ja auch vorhin schon das Liberty, also Liberty ist der diejenige Firma, die gerade versucht, die Kabelnetze, den größten Teil der Kabelnetze in Deutschland zu kaufen. Probiert natürlich, obwohl sie noch gar nicht haben, probiert jetzt schon mal die Netzebene 4 Betreiber, also diese kleinen Regionalbetreiber, mit ins Boot zu holen. Und die haben also jetzt den besonderen Spaß, mit ungefähr 2000 kleinen Firmen, Grundstücksverwaltung, Hausmeister, Büro, Antennengemeinschaften zu telefonieren und mit denen jedem jeweils einzeln individuelle Verträge zu machen. Da sind die natürlich auch nicht gerade begeistert von. Das haben sie sich so wahrscheinlich auch nicht gedacht, als sie irgendwie gehört haben, dass die Kabelnetze zum Verkauf stehen. Und das sind so gerade die kleinen Detailprobleme, was aber zeigt, dass die Netzebene 4 Betreiber sagen können, so, nö, machen wir nicht und wir wollen gerne eigenständig und wir denken uns da selbst irgendwie ein schickes Geschäftsmodell aus, dann müssen die da schon ganz schön viel Geld auf den Tisch stellen. Der digitale Rundfunk wird eine ganz besondere Bedeutung in Zukunft in Deutschland haben. Der soll nämlich vom Bundestag verabschiedet sozusagen bis circa 2007, vielleicht ist es auch früher oder später, da gab es irgendwie keine so exakten Zahlen, da lese ich immer mal wieder was anderes. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie die Verbreitung ist, soll einfach das normale analoge Fernsehen, analogen Rundfunk ablösen. Es hat den wirtschaftlichen Grund zum einen, dass ein analoger Kanal etwa 6 bis 8 digitale Fernsehkanäle tragen kann. Das heißt, also bisher haben wir im Kabelnetz ungefähr 30, das wären dann so 6-mal so viel, rentiert sich einfach noch für die Kabelnetzbetreiber denn. Und Sachen wie erhöhte Bildqualität, vor allem aber auch Übertragung von Zusatzdiensten wie irgendwelche elektronischen Programmführer, MAP-Applikationen, kommen wir gleich zu, aber auch IP-Geschichten, das heißt, ich kann also einfach alles dann richtig schön verbreiten, weil es ist ein Bitstrom, der dann runterkommt von, beim Satelliten sind es 40 Megabit und da kann ich einfach beliebige Sachen dann auch einpacken. Bei den Kabelnetzen gibt es natürlich irgendwie das begehrte Ziel, außer jetzt auf Digitaltechnik umzusteigen, ist der besagte Rückkanal, was irgendwie auch erfordert, dass die Kabelnetze auf diese 862 Megahertz umgerüstet werden müssen und ja, am liebsten möglichst schmalbandigen Rückkanal dann zu haben.
Ich habe noch eine Frage. Du sagtest eben erhöhte Bildqualität. Also ich muss sagen, beim digitalen Fernsehen finde ich die Bildqualität teilweise um einiges schlechter als bei einem vernünftigen analogen Kabelfernsehen.
Das ist immer eine Frage, wie die Bitrate eingestellt ist. Die Sender wollen natürlich sparen und drehen deshalb die Kompression hoch. Und das ist einfach genau wie beim DivX. Je kleiner das File, desto schlimmer sieht's aus. Und im Prinzip ist es so, dass wenn genügend Bitrate da ist, die Qualität beim digitalen Fernsehen durchaus mit analog mithalten kann und stellenweise sogar besser ist. Also du hast dann keine Fischchen drin, wenn der Empfang mal ein bisschen schlechter ist oder wenn es regnet. Kannst den ganzen Kram digital aufzeichnen, kannst ihn dann in Sendequalität wieder abspielen. Also das mit der verstärkten Qualität ist nicht universell wahr. Da gibt es abschreckende Beispiele. Aber im Prinzip ist es schon erreichbar, wenn Qualität irgendwann tatsächlich mal zu dem Unterscheidungsmerkmal wird. Wie, also bei ProSieben ist es ja schon der Fall mit ihrem AC3-Ton und manchmal ein bisschen mehr Bandbreite, dann wird sich das auch schnell geben. Aber der Jäger- und Anglerkanal auf Premiere wird, glaube ich, immer scheiße aussehen.
Also Euronews ist ein sehr schönes Beispiel, dass es sehr scheiße aussieht. Die haben irgendwie 6 Audiokanäle und irgendwie einen Bildkanal dazu und also man sieht nur noch Artefakte.
Jo. Du musst was zu MAP sagen. Okay, bevor wir MAP machen, möchte ich vielleicht nochmal auf die Übertragungskapazitäten eingehen, von denen wir da reden. Also ein analoger Fernsehsender braucht eine Bandbreite von 8 Megahertz. Das heißt, auch das Kabelfernsehen hat ein 8 Megahertz Raster und die Satellitenkanäle hat ein 8 Megahertz Raster. Das haben sie mal beibehalten. Und nun kriegt man aber in die 8 Megahertz bei den Signalrauschabständen, die man da üblicherweise hat, so um den Daumen 40 Megabit in einen Transponder. Das heißt, wenn wir jetzt ein Kabelnetz haben, 0 bis 862 Megahertz, geteilt durch 8 sind so grob 100 Kanäle. A 40 Megabit sind also 40 Gigabit pro Sekunde oder auch 40 durch 8, 5 Gigabyte pro Sekunde, die ja so mehr oder weniger in jeden Haushalt in dieser Republik gehen. Und das ist natürlich eine wertvolle Ressource, wertvolle Bandbreite, die man gerne für sein eigenes Signal nutzen möchte. Ja, in den 40 Megabit wiederum liegen dann 6 bis 8 normale Fernsehkanäle, die jeweils so, je nachdem wie schlimm sie aussehen, mit 3 bis 7 Megabit pro Sekunde encoded sind. Und im Prinzip ist digitales Fernsehen nichts anderes als ein MPEG-2-Transportstream. Das heißt, da ist kein weiteres Framing mit dabei. Das versteht jedes MPEG-Tool. Und man kann sich das auch bei einigen Karten angucken, indem man direkt den rohen Stream mitdumpen kann. Und nicht nur Fernsehen und nicht nur Bild und Ton werden übertragen, sondern auch noch Zusatzapplikationen. So, also einmal Programminformationen, was kommt gerade, was kommt nachher. Und zunehmend auch interaktive Dienste, also kleine, wie heißt das beim Fernsehen, Surflets, kleine TV-Lets, X-Lets war der Name. Und wo dann einfach ein Fenster aufpoppt, wollen Sie die Krawatte jetzt kaufen, ja, nein, oder drücken Sie hier, um das Kochrezept nochmal zu sehen oder unseren News-Ticker im Überblick. Und MHP ist ein Standard der DVB, der genau für solche Applikationen gemacht ist und der im Prinzip auf Java basiert. Also man muss dazu nicht mehr wissen, als sind halt Java-Applets, wie man sie aus dem Browser kennt, halt für den Fernseher. Und MHP ist nichts anderes als eine Sammlung von APIs, die unterstützt werden müssen, also Java-TV-API, eine DVB-API und mache meinen Bildschirm am Fenster auf und stelle dieses GIF da drin dar und Fernbedienungssupport und so weiter und so fort. Ist entstanden als Gegenbewegung zu den proprietären Standards, die es da gab. Also die Herren Fernsehbetreiber unterteilen sich eigentlich in zwei Geschäftsphilosophien. Das eine ist das... Hast du die Folie zu? Es gibt das horizontale Geschäftsmodell und das vertikale Geschäftsmodell. Und der Unterschied ist der, dass im horizontalen Geschäftsmodell man sich auf ein Segment beschränkt und da im Wettbewerb zu anderen steht, wie zum Beispiel ein Fernsehsender zu sein oder ein Filmproduzent zu sein oder ein Kabelnetzbetreiber zu sein oder ein Endgerätehersteller zu sein und das möglichst gut zu können. Und die sogenannte Wertschöpfungskette, das heißt irgendwie Geld fließt von Hand zu Hand von dem Kunden, der es am Ende konsumieren soll, bis hin zu dem, der mal angefangen hat zu produzieren, setzt sich aus mehreren Leuten zusammen. Im Gegensatz dazu ist das vertikale Geschäftsmodell. Vorstellung beim vertikalen Geschäftsmodell ist halt, dass alles aus einer Hand kommt. Das heißt, der Filmproduzent ist dieselbe Firma wie der Fernsehsender, der den Film dann sendet und der wiederum sendet über Kabelnetze, die demselben Menschen gehören und werden dann hinterher auf Setup-Boxen angezeigt, die auch demselben gehören. Also Premiere ist so das Beispiel in Deutschland, was wir so kennen, wo Filmhändler Leo Kirch dahinter steckt, der sich also seine eigene Plattform geschaffen hat mit der D-Box, die immerhin nicht ganz unerfolgreicher Digitalreceiver ist, muss man ja anerkennen. Allerdings war dieses Gerät genau dazu gebaut, damit man damit seinen Fernsehsender Premiere gucken kann. Und auch der Content für Premiere kam von Kirch, nämlich aus seinen Filmvertriebsrechten. Das heißt, da haben wir so ein Beispiel, wo jemand die gesamte Wertschöpfungskette zumindest in diesem Land in einer Hand hat, wo dann vielleicht die Filme noch aus Hollywood kommen, aber wo auch schon Verflechtungen existieren zwischen Hollywood und Kirch durch die Filmdeals.
Wir haben hier gerade mal so ein schickes Bild auf. Es gibt nämlich eine, also es gibt ja ein paar wirklich sinnvolle Behörden oder Organisationen in Deutschland, staatliche, die tatsächlich Sinn machen. Und eine interessante davon ist die, ich weiß die Abkürzung leider nicht, aber das ist die Kommission zur Ermittlung von Konzentrationen im Medienbereich. So, und das sind ein paar Leute, die tatsächlich den ganzen anderen Tag nichts machen, als solche PDFs zu produzieren. Wo dann festgestellt wird, wenn irgendwie eine Angehörige in vierter Generation sozusagen von einem der Geschäftsführer dann jemand anders heiratet, dann gucken die nach, ob da nicht möglicherweise sich irgendwie die Geschäftsanteile auf der zweiten Stelle hinterm Komma verändern und korrigieren dann ihre Charts entsprechend. Und die gibt es so für die ganzen großen, ja, also für die Global Players sozusagen, die hier in Deutschland aktiv sind. Und da ist dann irgendwie Kartellrecht und Medienrecht irgendwie, sondern die Wächter und die schauen, dass es da nicht zu einer unerlaubten Konzentration kommt. Gerade um so eine Sachen dann auch irgendwie ein bisschen abzublocken.
Das ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen. Also wenn man sich dann auch mal anguckt, was passiert, wenn derjenige, der an den Inhalten verdient, auch der ist, der die Finger auf dem Endgerät hat, kann man auch an Kirch wunderbar sehen. Es war so, dass man lange Zeit mit der D-Box Rai Uno bis Rai Due gucken konnte, italienische Fernsehsender. Und irgendwann war dann mal irgendeine Fußball-WM, die man im italienischen Fernsehen unverschlüsselt sehen konnte und bei Kirch nur gegen Abo. Und da gab es halt kurz vor der WM nochmal ein Software-Update, sodass man sich keinen Reim mehr angucken konnte und gezwungen war, dann doch beim lokalen Anbieter zu kaufen. Und eine ähnliche Strategie hat Kirch dann auch bei den interaktiven Inhalten probiert und da sind wir wieder bei MHP. Während der Rest des digitalen Fernsehens mehr oder weniger standardisiert war, gab es lange Zeit für interaktive Dienste keinen Standard. Und über die interaktiven Dienste hat er versucht, sozusagen seine Sender zu positionieren, indem er in die Box ein Content-Format eingebaut hat, das proprietär war, das nur er generieren konnte. Und somit gab es dann auf der D-Box nur für seine Inhalte interaktive Dienste. Und deswegen ist MHP unserer Meinung nach auch ein relativ wichtiger Schritt, da sicherzustellen, dass der Markt nicht ausschließlich aus vertikalen Playern besteht, die ja in keinster Weise im Kundeninteresse sein können, weil sie im Prinzip ein Monopol auf der gesamten Strecke darstellen. Und der offene Standard hier hilft viel. Ja, das gibt da noch so ein paar kleinere Detailprobleme mit MHP, ist leider nicht die goldene Lösung, weil die Firma Sun der Meinung ist, dass Komitees und Standards und Standardkomitees zwar gut und schön sind und die dürfen ja auch demokratisch entscheiden, aber eigentlich sollten sie nicht entscheiden, was Java ist und was nicht Java ist. Und durch eine fiese Spitzfindigkeit im Copyright-Gesetz beansprucht Sun die Definitionsmacht über alle Packages, die im Java-Punkt-irgendwas Namespace liegen. Und wenn man irgendeine Sun-License unterschreibt, unterschreibt man da auch, dass man diesen Namespace nicht anfasst. Also man darf keine, also selbst wenn man selber eine Java-VM geschrieben hat, wenn man diese Sun-Lizenz mal unterschrieben hat, darf man dann in Java-Punkt-irgendwas keine weiteren Klassen einbauen und da rausnehmen. Was bedeutet, dass so der Standardisierungsprozess so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Man kann dann zwar irgendwie in dem Gremium da beschließen, diese oder jene Änderung zu machen, aber da ja jeder einzelne der Mitglieder die Sun-License unterschrieben hat, damit der MHP implementieren kann, können sie plötzlich doch keine Entscheidung unabhängig von Sun mehr treffen. Und das ist alles noch nicht ganz ausgestanden, alles noch ein bisschen zweifelhaft. Aber immerhin ist es überhaupt möglich, unabhängige Implementierung zu machen, weil es offengelegt ist. Und vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, um das Unterschreiben dieser License drumherum zu kommen.
Gibt es zu diesem Bereich MHP irgendwie Fragen?
Erstmal. Hat der Herr Kirch nicht auch zugestimmt, bei MHP mitzumachen?
Zähneknirschend.
Ja, es blieb ihm nichts anderes übrig.
Ja, das ist übrigens ein interessanter Hinweis, weil, ich weiß nicht, wer hier aufmerksamer Heise-Ticker und Wirtschaftswoche oder sowas Leser ist. Es gab diesen Streit, oder was heißt Streit, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter und eigentlich auch die privaten haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, ja, wir wollen MHP, weil die sehen natürlich auch irgendwie große amerikanische Filmgesellschaften auf sie zukommen, die da einfach mal eben jetzt das Netz hier kaufen und irgendwie alles selbst machen. Und sie sehen natürlich irgendwie auch darin eine große Gefahr, vor allem auch die Öffentlich-Rechtlichen haben da auch ein berechtigtes Interesse, da auch einen Zugang zu haben. Und deswegen haben die sich mal ausnahmsweise mal gemeinsam zu etwas bekannt, nämlich zu MHP. Und es ist auch von der Regierung, soweit da irgendwie Einigkeit besteht oder dieses Thema überhaupt schon mal andiskutiert wurde, sagen die dann auch, ja, wir würden dann gern MHP machen.
Also auch die EU-Kommission hat da nochmal Druck gemacht unter kartellrechtlichen Aspekten, dass sie sich das doch mal zusammenreißen sollen. Also so viel man über die Brüsseler Bürokraten schimpft, manchmal sind sie auch zu was gut.
Davon abgesehen haben auch die Amerikaner mittlerweile irgendwie den Sinn von MHP erkannt. und finden das jetzt irgendwie auch ganz gut. Wer das überhaupt gar nicht gut findet, ist Malone und Liberty, die also als Käufer in Diskussion sind für die wesentlichen Teile des Kabelnetzes in Deutschland. Die sind nämlich in der Situation, dass sie möglichst ganz schnell auf DVB, also auf digitalen Rundfunk, umsteigen möchten, eben um die Kapazität zu erhöhen und Zusatzdienste anbieten zu können. Da aber natürlich nicht jeder jetzt einen neuen Fernseher bzw. einen neuen Empfänger kaufen will irgendwie und es natürlich auch gar nicht einsieht für Kabel, müssen die den Kunden, ihren Kunden dann Geräte ins Haus stellen. So. Weil die Leute sagen, ja, wir haben hier irgendwie Kabel und wir wollen es auch weiterhin irgendwie ganz normal haben. Das Problem ist aber, dass auch im Kabel müssen für digitale Kanäle, analoge Kanäle eben freigeräumt werden. So, und das geht natürlich am besten, um nicht irgendwie diese zweigleisige Übertragungstechnik auch fahren zu müssen, geht es am allerbesten, wenn man das einfach mal gleich richtig ordentlich macht. Das heißt aber, dass auf einen Schlag im Prinzip alle Leute dann Digitalempfänger auch haben müssen. So, und diese Dinger kosten Geld. Und das Problem ist, dass MHP als Java-Applikation oder als Java-Geschichte, ihr wisst es wahrscheinlich alle, einen etwas erhöhten Ressourcenbedarf hat an die Endgeräte. Und dadurch, das mal hochgerechnet, waren wir, glaube ich, bei, 60 Euro oder sowas ungefähr, war so ein Pi mal Daumenwert, die Geräte dann mehr kosten werden. War das 60 oder 80? Weiß ich nicht genau. Kam irgendwie vor ein paar Wochen mal diese Rechnung. Und es ist so eine Pi mal Daumen-Abschätzung, was die Geräte mehr kosten würden. Und dann hat Malone natürlich mal irgendwie seinen Taschenrechner genommen und hat festgestellt, dass es ja irgendwie doch ziemlich große Summen sind und hat dann gesagt, so nee, MHP findet da doch nicht so klasse. Und außerdem ist ja noch diese Geschichte mit Sun irgendwie und das ist ja eigentlich gar nicht offen. Und überhaupt, und er will auch nicht nach Berlin ziehen, weil hier ist ja irgendwie die PDS an der Regierung und zieht lieber nach München. Das ist irgendwie kuschelig. So ist er halt drauf so. Das ist, der ist also gar nicht so begeistert von irgendwelchen Marktregulierungsgeschichten oder irgendwie sozialen Aspekten und findet deswegen MHP erstmal irgendwie blöd.
Diese ganzen Fernsehmogule sind ja sowieso durch die Bank weg relativ unsympathische Leute. Also es geht das Gerücht, dass der anonyme Spender von Helmut Kohl Kirch hieß. Berlusconi bekleckert sich in Italien ja auch gerade nicht so richtig mit Ruhm. Und früher war es so, da gab es in Italien die Öffentlich-Rechtlichen und die Berlusconi-Privatsender. Also es gibt da keinen Privatsender, der nicht Berlusconi gehört. Und deswegen gab es im Öffentlich-Rechtlichen auch noch Berlusconi-kritische Berichterstattung. Jetzt ist er da in der Regierung und hat den Medienrat ausgewechselt. Und seitdem ist die italienische Fernsehlandschaft gleichgeschaltet. Und auch Murdoch in Großbritannien ist, glaube ich, nicht unbedingt so der liberale, angenehme Durchschnittsmensch. Wurde ja auch in einem der James Bonds Treffen karikiert. Tomorrow Never Dies ist der Film, glaube ich. Also ich sehe da schon ein erhebliches Problem auf uns zukommen, wenn Leute mit erheblichem Machtinteresse, dadurch, dass sie große Teile des Kabelnetzes besitzen, einfach mal Kontrolle auch darüber haben, was die Leute sehen oder nicht und das, wie in Italien passiert, zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele benutzen, zumal wenn diese politischen Ziele ziemlich zweifelhaft sind. Und deswegen muss man sich auch schon fragen, was kann man dagegen tun? Also man kann sich natürlich einen DSL-Anschluss holen und anfangen, seine Filmchen aus anderen Quellen zu besorgen. Das ist auch gar nicht mal schlecht. Vielleicht sollte man aber auch gucken, dass man da auf politischer Ebene noch aktiv wird und zum Beispiel einfach den kleinen Netzebene 4-Betreibern die Möglichkeit bietet, unabhängig zu werden mit anderen Einspeisemethoden, anderen Einspeisemitteln, indem man da Flexibilisierung erreicht.
Ja, bei der alten D-Box... Da konnte man doch auch Fremdkanäle mitschauen. Das war doch im Prinzip Edeto-Standard einfach.
Na, das mit der Verschlüsselung ist noch ein bisschen komplizierter. Also man kann mit der D-Box Free-to-Air-Kanäle empfangen. Nein, nicht alle. Und sie gucken sich die Liste an, welche du empfangen kannst, und sie schmeißen da Kanäle raus, von denen es ihnen nicht passt, dass du sie siehst. Und dann kommt halt ein Software-Update und dann hast du andere Kanäle. Und das ist einer der Gründe, warum überhaupt angefangen wurde, andere Software für die D-Box zu entwickeln. Also es gab dann bei der D-Box das rote Menü, wo, wenn man die PID von dem Kanal wusste, man auf den Kanal wechseln kann. Aber das war halt relativ unbequem und deswegen haben auch Leute sich hingesetzt, haben angefangen, Alternativsoftware zu schreiben. Mit der eigentlich ganz richtigen Argumentation, dass man ja die Software seines Empfängers schon unter Kontrolle haben möchte, weil man sich nicht vorschreiben lassen möchte, was man zu sehen hat und was man nicht zu sehen hat. Also sind wir auch ganz schnell bei der Diskussion, was freie Software mit Demokratie zu tun hat. Wenn ich nicht mehr verstehe, was mein Fernseher tut, woher weiß ich dann, wenn ich plötzlich nur noch die Regierungsmeinung sehe?
Also wird das einfach über Sendernamen ausgefiltert?
Ja.
Gut, okay, danke.
Sind denn die Anbieter von Ebene 3 oder Ebene 4 irgendwelchen Reglementationen unterworfen, wie zum Beispiel Grundversorgung oder irgend sowas, dass sie gezwungen werden können, irgendwelche Sender anzubieten, auf jeden Fall?
Na, dafür sind die Landesmedienanstalten genau zuständig. Hm. Das heißt also, die legen fest, welche Kanäle eingespeist werden. Und gut, wenn jetzt der Ebene 4 sagt, so, ich packe halt irgendwie da einen Filter rein und filter irgendwie ZDF voraus, weil irgendwie die mag ich nicht, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, ob es eine Regelung
gibt. Ich glaube, das geht nicht. Die haben sich verpflichtet, die Öffentlich-Rechtlichen auch anzubieten.
Ja, also ob sich generell die Netzebene 4 anmaßen dürfen, da noch Sachen, also sie haben eigentlich kein Interesse, zumindest kein wirtschaftliches, also müsste schon ein sehr komisches Interesse da sein, wenn sie sagen, wir filtern da jetzt jemand raus, weil das macht denen einen zusätzlichen Aufwand und bringen im Zweifel zwei Ärger mit den Kunden. Also
Wobei man sagen muss, dass dieser Fall, wo ProSieben dann nur noch verschlüsselt zu haben war, in Leipzig, es ist kein Zufall war, dass es in Leipzig war, sondern in Sachsen gilt ein anderer Mediendienste-Staatsvertrag, der nicht ganz so restriktiv in Anführungszeichen ist wie die in den anderen Ländern, wo also die Kontrollmöglichkeit des Medienrates nicht so ausgeprägt ist. Also es kann passieren, dass sie das halt als Testballon genommen haben, um das überall zu ändern. Und das ist ihnen dann auf den Fuß gefallen.
Da oben? Hallo? Ja, jetzt kommt doch was. Inwiefern gibt es denn die Möglichkeit, jetzt über diese ganzen neuen Gesetze, DCMA und Copyright und diese ganzen komischen Dinger, die da jetzt zurzeit unterwegs sind, solche Projekte wie dieses DVB 2000 rechtlich auszuhebeln?
Naja, wenn man irgendwie nachweisen kann, dass man mit DVB 2000 ja irgendwie Dinge tun kann, die der Copyright-Inhaber nicht wollte, dass du sie tust, wirst du nach dem DMCA ein Problem haben. Also es geht los damit, wenn du zum Beispiel in der anderen Software kein Makrovision-Signal mehr auf dem Video-Output hast und es plötzlich auf Videorekorder aufzeichnen kannst. Ist nach den neueren Gesetzen und in Deutschland auch derzeitig in der Umsetzung befindlichen Gesetzentwürfen im Rahmen der europäischen Copyright-Direktive durchaus drin. Also an und für sich kann dir niemand verbieten, eine Software dafür zu schreiben. Du kannst ein bisschen Probleme haben, dass dir nachgewiesen wird, dass du Informationen aus Quellen veruntreut hast, wo du selber ein NDA unterschrieben hast und bist dann eventuell schadensersatzpflichtig. Wobei das deutsche Recht die Eigenheit hat, dass du bei Schadensersatz der Geschädigte nachweisen musst, wie hoch der entstandene Schaden ist. Und bei einer Software, die nicht dazu da ist, Pay-TV zu umgehen, wird das ziemlich schwer fallen. Im Gegensatz zum amerikanischen Recht, wo man einfach mal pauschal auf ein paar Millionen Schadensersatz verklagt und in der Regel gleich Recht bekommt. Also DVB 2000 ist so ein bisschen eine Grauzone, ist aber meines Erachtens größtenteils legale Software. Da wurde teilweise gegen NDAs verstoßen mit Informationen, die weitergegeben wurden. Allerdings sind diese Verstöße nicht durch den Autor passiert, sondern durch denjenigen, der das NDA unterschrieben hat. Und das ist natürlich nicht aufzufinden, weil man nicht weiß, wer genau jetzt dieses File weitergegeben hat. Nach amerikanischen, also das ist auch die Konstruktion, mit der in dem DCSS-Fall in den USA versucht wurde, einen Strick draus zu drehen, dass da Trade Secrets gebrochen wurden, obwohl die zumindest nach meinem Rechtsverständnis nicht gelten, wenn ich nicht einen Vertrag abgeschlossen habe. Im Zweifelsfall brauchst du einen guten Anwalt.
Das braucht man ja sowieso eigentlich immer. Diese Reihe UNO-Geschichte, die da vorhin gesagt wurde, Wäre das irgendwas, was man mit diesen neuen Gesetzen irgendwie aushebeln könnte? So nach dem Motto, ja, ich bin Anbieter, ich möchte nicht, dass meine Jungs irgendwie XYZ gucken und da läuft jetzt eine Software drauf, mit der können sie das gucken. Kriege ich darüber irgendwas?
Da gibt es was. Und zwar, da muss ich leider ganz kurz ausholen, in dieser Einigung auch in diesem Bekenntnis zur MHP von den öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunkanbietern wurde ein Grundsatzpapier entwickelt. Und dieses Grundsatzpapier heißt Referenzmodell Kabel und bezieht sich überwiegend auf die Kabelnetze und geht natürlich auf diesen Verkauf ein. Und das hatte ich mir mal angeschaut, das ist also vom VPRT. Und so beim Durchklickern irgendwie dieses PDFs, was ja eigentlich auch alles ganz gut klingt, bin ich dann plötzlich im Glossar auf diesen lustigen Begriff Grundverschlüsselung gestoßen. So. Und dann dachte ich jetzt, ups, Moment. Mal. Da steht also drin, dass bei einer Grundverschlüsselung auch Free-to-Air-Programme verschlüsselt über die Kundenschnittstelle an das Endgerät geleitet, aber im Unterschied zu Pay-Diensten im Endgerät automatisch entschlüsselt werden. Das ist genau diese Problematik mit diesen Fußballspielen und Rechten und sowas und ist eigentlich eher problematischer bei Satellitenübertragung. Es gibt sowas, soweit ich weiß, in Österreich, die haben sehr, also die haben auch irgendwie da hohe Berge und wo Kabelanlagen schwer zu legen werden, auch der terrestrische Rundfunk da nicht so viel Chancen hat, setzen sie da viel auf Satellit und wollen natürlich der ORF, die möchten auch Programme ausstrahlen über Satellit und haben aber das Problem, dass sie woanders oder dass sie eben nur die Rechte haben für Österreich, die da auszustrahlen und sie müssen das irgendwie technisch einschränken. Und setzen deswegen eine praktisch eine Grundverschlüsselung ein.
Ja. Und diese Grundverschlüsselung, die steht dann unter NDA?
Dazu gibt es eine europäische Richtlinie. Die ist schon im diesen Jahres, Anfang des Jahres, glaube ich, in Kraft getreten. Bezieht sich aber hauptsächlich auf Pay-TV-Dienste. So, aber wenn ich mir angucke, was diese Grundverschlüsselung ist, ist nämlich auch, dass sie gegen unberechtigtes Schwarzsehen eingesetzt werden kann und insbesondere auch zur Kontrolle der Kundenbeziehung. So, das heißt, da freut sich natürlich irgendwie die GEZ gar nicht so drüber, weil die wären dann plötzlich ja arbeitslos.
Also ich denke, die Antwort ist ja. Momentan ist es noch so, dass die Programme unverschlüsselt auf dem Kabel sind. Das heißt, du kannst ja jedes Endgerät anschließen, das du möchtest. Das heißt, es gibt da gar keine Möglichkeit, dass da der Kabelnetzbetreiber dich dazu zwingen kann. Und aber irgendwann wird es natürlich so sein, dass wenn auch die Grundversorgung verschlüsselt kommt, dass es dann auch dem Schutz unterliegt, also dem EUCD, European Union Copyright Directive, was unser DMCA ist. Und dass man zwar theoretisch da ein anderes Gerät anschließen dürfte, aber man damit trotzdem seine Grundversorgung nicht empfangen kann, weil man die Keys für die Grundverschlüsselung nicht hat und die auch nicht aus der Karte auslesen darf. Und das Gerät, das man hat, ist sowieso gemietet und deshalb darf man da keine andere Software einspielen. Gefahr besteht durchaus.
Ich würde da nochmal ganz kurz, also wir sind ein bisschen knapp an der Zeit, aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal kurz auf die Ebene 4 eingehen. Da hat zum Beispiel die Firma Bosch als einer der Netzebene 4 Betreiber Interesse angemeldet und ein möglicher Plan könnte dann sein, so kleine Mini-Headends, also kleine Mini-Ausspielstationen pro Häuserblock einzurichten. So mittlerweile ist die Technologie auch einigermaßen bezahlbar geworden. Das heißt, ich brauche also nicht mehr irgendwelche riesengroßen Sendeanlagen für mehrere Millionen, sondern ich kann es durchaus auch einfach mal für so einen Häuserblock irgendwie hinstellen, so eine Technik. Und kann dann über einen Satellitenfeed, das heißt also über eine Satellitenschüssel auf dem Dach, das Ding, das Netz direkt auch speisen und den Leuten damit ein spezialisiertes Angebot machen, je nachdem, was auch für ein Interesse da ist. Und kann dann sogar irgendwelche On-Demand-Dienste oder einen zentralen Videorekorder-Service sozusagen anbieten, weil ich einen direkten Rückkanal habe. Ich habe also einen ganz kurzen Weg zu den Leuten. Ich kann im Prinzip auch sagen, naja gut, wir tauschen jetzt mal irgendwie das Coax gegen irgendwie Twisted Pair aus und machen einfach nochmal Ethernet darüber. Ist ja alles möglich so. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Hätte natürlich es wäre die Möglichkeit, die Netzebene 1 und 2, das heißt also Liberty Media, da einfach komplett rauszuhalten. Die müssen natürlich noch ihren Content irgendwie auch einkaufen und es ist alles ein bisschen komplizierter, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und könnten darüber dann auch Telefondienste, IP-Sachen anbieten, wird ja teilweise auch schon gemacht. Die Zukunftsvisionen der großen Player sind natürlich irgendwie ganz klar, die direkte Kundenbeziehung zu haben, um dann so Sachen wie personalisierte Werbung per Zuschauer zu machen. Das würde dann in der letzten Konsequenz wahrscheinlich so aussehen, dass also die Werbung im laufenden Fernsehprogramm nicht mehr von einer Fernsehstation eingespielt wird, sondern dass die Box oder dass der Fernseher weiß, wer jetzt da vor dem Fernseher sitzt. Das heißt also, die wissen nicht nur, dass da irgendwie Familie XY sitzt, sondern die wissen, dass da jetzt gerade irgendwie Tochter und Mutter sitzen oder eben nur der Vater abends die Fußball guckt und können dementsprechend in der Box schon Werbeclips bereitstellen. Das heißt, die können dann auf einer Festplatte darauf gespeichert werden und dann per Signal entsprechend personalisiert dann nur auf dieser Box abgespielt werden. Das ist natürlich so der absolute Wunschtraum irgendwie von diesen Leuten. Natürlich Sachen wie Shopping am Fernseher, auch natürlich über MAP, andere interaktive Dienste und überhaupt Sachen zu machen, um die Leute möglichst lange vorm Fernseher zu halten, ganz klar. Das ist so das, was da irgendwie uns in Zukunft bevorsteht. Das gibt es auch aufgeschrieben sozusagen unter White Dot. Da hat sich mal jemand in so eine Konferenz der großen Medienmenschen eingeschlichen und hat da mal so ein bisschen einfach mitgeschrieben. Das ist ein Journalist, der hat da mal mitgeschrieben, was denn da so deren wirklichen Pläne sind. Das liest sich ganz gut.
Wie sieht denn das aus als Ebene 4 Kabelbetreiber? Wie viel Auswahl habe ich denn überhaupt über die Programme, die ich da auf mein Kabel einspeise? Also es gibt die Landesmedienanstalt und die legt es im Ganzen fest, sagt die irgendwie so nach dem Motto, du darfst so ziemlich alles machen, nur ARD und ZDF darfst du nicht rauswerfen, oder legt die so viele Programme fest, dass ich eigentlich gar keine anderen Slots mehr auf meinem Kabel habe, um da noch irgendwie eigenen Content oder so zur Verfügung stellen zu können?
Die Landesmedienanstalt macht das Kabel dicht. So, da ist dann kein Platz mehr.
Das heißt, das ist eigentlich völlig egal, wem das Kabel gehört, weil es muss Kraft Beschluss der Landesmedienanstalt das gleiche drauf sein, oder?
Nee, das ist nicht so. Es gibt gewisse Vorschriften, aber zum Beispiel seit dem Ausbau auf 862 MHz ist da wieder jede Menge Luft. Früher war es eng. Da musste halt ein anderes Programm raus, wenn ein neues reingekommen ist.
Das heißt, man hat als Betreiber schon Freiheiten?
Man hat da Freiräume. Das ist auch von Land zu Land verschieden, je nachdem, wie die Verträge aussehen. Aber
wobei der Ausbau eben auch noch nicht flächendeckend passiert ist. Ja. Noch dringende Fragen? Weil wir sind der Zeit am Ende. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die zahlreichen Zwischenfragen.